RD.
Tatjana Vazenko-Bondareva trägt ihren Mann immer bei sich. An der Kette um ihren Hals hängt seine silberne Soldatenmarke mit seinem Nachnamen, seiner Blutgruppe und dem Geburtsdatum. Militärangehörige bekommen sie, damit sie schnell zu identifizieren sind, falls sie verletzt oder tot sind.
Und diese Marke ist das Einzige von ihm, was mir zurückgegeben wurde. Seitdem trage ich sie, ohne sie abzulegen.
Ihr Mann, Denis Bondarev, hatte sich mit Beginn der russischen Großinvasion im Februar 2022 freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet. Nur wenige Monate später, am 21. Mai, erhielt sie die Nachricht von seinem Tod in der Nähe von Saporischschja im Südosten der Ukraine. Das Fahrzeug, in dem er saß, war auf eine Landmine gefahren. Zwei weitere Soldaten, die mit ihm unterwegs waren, überlebten mit schweren Verletzungen.
Ich erhielt morgens einen Anruf von seiner Schwester. Er war bei seiner Schwester Svetja gemeldet, sodass sie die Nachricht zuerst bekam. Svetja und ich sind schon fast unser ganzes Leben lang befreundet und sie hat mich angerufen und mir die Nachricht überbracht. Ich weiß nicht mehr, was dann geschah, außer dass ich geschrien habe.
Tatjanas Schmerz über den Tod ihres an der Front gefallenen Mannes Denis, nur eines von vielen Kriegsschicksalen, über die unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten in der Ukraine tagtäglich berichten, wie Nils Buhler, der die Soldatenwitwe vor ein paar Tagen getroffen hat. So bedrückend solche Reportagen sind, mir machen sie unmissverständlich klar, worum es eigentlich geht, wenn wir hier über Waffenlieferungen für das überfallene Land reden oder über Sanktionen gegen den Angreifer. Willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Kai Küstner. Heute ist Dienstag, der 1. Juli. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Und wir nehmen uns noch ein wenig Zeit für Tatjana. Die Soldatenwitwe hat nach dem Tod von Denis lange Antidepressiva nehmen müssen, um nicht von ihrer Trauer überwältigt zu werden, um das Leben zu ertragen, so hat sie es unserem Kollegen Nils Buhler erzählt.
So wie ihr geht es Zehntausenden von Angehörigen in der Ukraine. Die letzte offizielle Angabe machte Präsident Zelensky im Februar. Er sprach von 46.000 getöteten Soldaten. Beobachter gehen davon aus, dass die wirkliche Zahl schon damals deutlich höher ausfiel. Die Angehörigen haben Anspruch auf eine einmalige Entschädigung von 15 Millionen Hryvnia, umgerechnet mehr als 310.000 Euro. Diese Summe wird aufgeteilt. Die Ehepartner, die Eltern des oder der Toten und die Kinder bekommen Anteile. Ausgezahlt wird das Geld erst, nachdem der Tod des Soldaten von den Behörden bestätigt wurde. Das aber ist nicht immer ohne weiteres möglich, denn die Leiche der Soldaten kann nicht immer geborgen werden. Oftmals bleiben die toten Körper im Kampfgebiet zurück und die Menschen werden zunächst als vermisst gemeldet. Innerhalb von 6 Monaten können sie dann von den Verwandten für tot erklärt werden. Viele der Frauen erleben Neid, wenn sie nach dem Tod ihres Mannes die Entschädigung erhalten. Dabei sei es nicht einfach, für die Betroffenen das Geld überhaupt anzunehmen, sagt Tatjana.
Zunächst einmal tut dieses Geld nicht nur weh, es zerreißt einen regelrecht. Ich weiß, wie es den Frauen geht, wenn sie das erste Geld erhalten. Es ist, als würdest du ihn verkaufen. Er ist gestorben und du bekommst dieses Geld. Du brauchst Zeit, um es zu akzeptieren, um zu erkennen, dass es kein Geld für sein Leben ist, sondern dass es um deine Unterstützung geht, um Fürsorge.
Die trauernde Tatjana macht sich inzwischen stark für tausende Soldatenwitwen in der Ukraine. Und wir ahnen es, ihre Arbeit wird wichtig bleiben in der heute beginnenden zweiten Hälfte des schon 4. Kriegsjahres. Das Leid der Zivilbevölkerung gehört zu den traurigen Konstanten dieses Krieges. Auf dem Gefechtsfeld hat sich inzwischen vieles dramatisch verändert durch technischen Fortschritt, durch künstliche Intelligenz. Darum geht es später in unserem Schwerpunkt zur kinetischen Kriegsführung. Doch zunächst schauen wir auf die militärische Lage, Kai.
Die ich beginnen möchte heute mit einer sehr eindringlichen Warnung und Mahnung auch an die Adresse Deutschlands. Aus dem Mund des ukrainischen Außenministers Andriy Sybiha, der neben dem deutschen Außenminister Johann Wadephul stehend bei deren gemeinsamer Pressekonferenz in Kiew dieser Tage sagte:
Die russische Armee ist nicht mehr die Armee aus dem Jahr 2022. Sie sammeln Kampferfahrung, sie nutzen neue Technologien, die auf dem Schlachtfeld getestet werden. Sie schreiten voran bei der Entwicklung ihres Verteidigungssektors und ihrer Industrie. Das ist eine Gefahr nicht nur für die Ukraine, dies ist eine Gefahr für die transatlantische Sicherheit.
Das ist mit Blick auf unsere Diskussion hierzulande, also mit Blick auf die Schlüsselfrage, wie bedrohlich wird Russland für die NATO in 5 Jahren oder auch früher sein, eigentlich völlig abwegiger Hinweis aus meiner Sicht. Gucken wir aber erst auf den ukrainischen Teil dieser mahnenden Worte. Es gibt zwar durchaus auch positive Neuigkeiten für die ukrainische Armee, aber von mindestens 2 Frontabschnitten doch auch beunruhigende Nachrichten. Russland meldet nun, dass es die Region Luhansk, also jenes Gebiet ganz im Osten der Ukraine, vollständig eingenommen habe. Das ist eine der 4 Regionen, die einzunehmen Machthaber Putin ja zum Kriegsziel erklärt hatte. Eine Bestätigung aus Kiew gab es dafür zunächst nicht. Und dann hatten wir ja, Stefan, bereits vor einiger Zeit berichtet, dass die russische Armee erstmalig von Donetsk aus die Grenze in den Oblast Dnipropetrovsk überschritten hatte. Dort hat Russland nun eigenen Angaben zufolge eine erste Ortschaft erobert. Es wäre tatsächlich die erste in dieser Region.
Eine ziemlich beunruhigende Entwicklung für die Ukraine. Aber wie ist das einzuordnen aus deiner Sicht? Wie bedrohlich wird es für die Ukraine?
Zumindest schafft es Russlands Machthaber Putin bislang, über diese Fortführung des Krieges, diese brutale Fortführung des Krieges, einen Deckmantel zu legen, durch den zumindest US-Präsident Trump nicht hindurchschaut. Er signalisiert nach außen Verhandlungsbereitschaft. Wladimir Putin verfolgt seine Ziele aber unvermindert weiter. Nur der Übersicht halber, Russland kontrolliert die Region Donetsk zu 70% etwa, kommt dort nur sehr langsam voran. Aber wenn es jetzt auch in Dnipropetrovsk vorrückt, bedeutet das natürlich eine zusätzliche Belastung für die ukrainische Armee. Was aber alles zusammengenommen auch wiederum nicht heißt, dass die kurz vor dem Zusammenbruch stünde. Diesen Eindruck will ja Moskau stets gerne erwecken, um weitere westliche Hilfen zu verhindern, nach dem Motto, das ist eh alles sinnlos. Offenbar ist es so, dass diese russische Sommeroffensive im Norden, also in der Region Sumy, zunächst einmal zum Erliegen gekommen ist. Dort hat ja Russland zwar 50.000 Soldaten zusammengezogen, wir haben da beide immer wieder drüber berichtet, aber es gibt auch jetzt Meldungen über Materialprobleme. Jedenfalls ist der Ukraine dort offenbar gelungen, den Vorstoß, den russischen, für den Moment zu stoppen. Und auch in Luhansk, über das wir gerade gesprochen haben, wehrt sich die Ukraine weiter. Auf Videos sind Brände offenbar von russischen Depots zu sehen, die erfolgreich von ukrainischen Drohnen getroffen wurden.
Und womit Russland gleichzeitig gnadenlos weitermacht mit seinen massiven Luftangriffen auf ukrainische Städte. Am Wochenende war erneut von mehr als 500 Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen die Rede.
Ja, auch das für mich ein sichtbares Zeichen dafür, dass die Hoffnungen auf Verhandlungen derzeit nicht viel mehr als ein Phantom sind. Von diesem beständigen Drohnen- und Raketenterror konnte sich der eben schon angesprochene deutsche Außenminister Johann Wadephul ein eigenes Bild machen, direkt vor Ort, der nämlich bei seinem Kiew-Besuch einen Mitte Juni von einer russischen Rakete getroffenen Wohnblock besichtigte.
Das ist natürlich schockierend und das muss man sich immer wieder vor Augen führen, was hier geschieht. Es ist einfach ein Terrorkampf, den Putin hier durchführt, weil er natürlich versuchen will, den Durchhaltewillen des ukrainischen Volkes zu brechen.
Womit wir schon bei der Frage sind, was tut der Westen, was kann er noch mehr tun, um Zivilisten in der Ukraine zu schützen? 6 Flugabwehrsysteme vom Typ Iris-T hat Deutschland geliefert, dazu 3 Patriot-Batterien. Nur braucht das Land natürlich dringend mehr, weil diese Ballung der mittlerweile in Russland in Massen hergestellten Drohnen plus dem Raketenbeschuss die Schutzsysteme der Ukraine zunehmend überfordert. Da sich Bundeswehr und europäische Partner schwer tun, noch mehr Material aufzutreiben und zu liefern, geht man dazu über, und das war ja als Trend schon in den letzten Wochen erkennbar, die Produktion der Ukraine selbst hochzufahren. Wadephul war ja mit einer Delegation der Rüstungsindustrie denn auch angereist in die Ukraine. Ob das aber alles schnell genug geht, ist eine Frage, die jetzt im Raum steht. Zumindest ist Wadephul die Größe der Herausforderung nach eigenem Bekunden bewusst.
Diese Auseinandersetzung und die Lösung dieses Konfliktes ist die zentrale Aufgabe der deutschen Außenpolitik, der europäischen Außenpolitik. Hier gewinnen wir miteinander oder hier verlieren wir miteinander.
Und über Sieg und Niederlage, Stefan, entscheiden Europa hin oder her natürlich auch die USA mit.
Ja, und apropos USA, uns beiden ist ja von der Abschlusspressekonferenz des Den Haager NATO-Gipfels noch dieser überraschend emotionale Wortwechsel im Ohr zwischen Donald Trump und einer ukrainischen Journalistin, deren Mann an der Front ist. Sie hatte den US-Präsidenten direkt gefragt, ob denn die Ukraine mit weiteren Patriot-Systemen rechnen könne oder ob man die zumindest in den USA kaufen könne. Und er hatte gesagt, er werde darüber nachdenken.
Ja, und bei diesem Nachdenken ist es Stand jetzt zunächst geblieben. Und auch bei neuen Russland-Sanktionen gibt es noch nichts Spürbares zu vermelden zu diesem Zeitpunkt. US-Senator Lindsey Graham, der ja ein republikanisch-demokratisches Sanktionspaket durch den Kongress bringen möchte, hatte es dieser Tage mit Golfdiplomatie beim Präsidenten probiert und war eigenen Angaben zufolge halbwegs erfolgreich. Es ist Zeit, dein Gesetz voranzubringen, habe Trump ihm gesagt, erklärte Graham. Und wenn es in Kraft träte, dann würden Staaten wie Indien, China und andere, die Russland Öl abkaufen, mit 500% Einfuhrzöllen für die USA belegt. Also das wären tatsächlich sehr, sehr scharfe Sanktionen. Aber es gibt noch zwei Haken. Frühester Zeitpunkt für die Verabschiedung wäre wohl in etwas mehr als einer Woche, wenn der Kongress überhaupt erst wieder zusammentritt. Und Trump hat sich mittlerweile eine Art Steuerknüppel in diesen Entwurf einbauen lassen. Er selbst kann entscheiden, wann und wie die Sanktionen in Kraft treten. Und bislang war er ja, das wissen wir beide nur zu gut, sehr zögerlich, Druck auf Putin zu entfalten, weil dies angeblich eine Friedenslösung erschwere, was ja eigentlich 1:1 russischer Propaganda entspricht. Auch die Europäer tun sich schwer mit einem neuen, mit ihrem 18. Sanktionspaket. Das war ja beim EU-Gipfel Ende vergangener Woche an der Slowakei gescheitert. Nun arbeitet man auf Botschafterebene weiter daran, alle, auch Ungarn, an Bord zu bekommen. Aus Brüssel waren zuletzt positive Signale zu vernehmen, aber auch dieser Prozess, Stefan, ist äußerst schwergängig.
Und dann zum Ende dieses Lageüberblicks, Kai, noch ein kurzer Blick auf deutsche Straßen.
Ja, keine Angst, jetzt kommt nicht der Streitkräfte- und Strategienverkehrsservice. Aber ich will doch auf eine vermeintlich unbedeutende Meldung aufmerksam machen, die mir aber gar nicht so unbedeutend erscheint, dass nämlich Bundeswehr und Autobahn GmbH sich auf eine Regelung zur Nutzung deutscher Schnellstraßen für Militärkonvois geeinigt haben. Deshalb nicht so unbedeutend, weil jedes Bundesland da eigentlich eigene Regeln hat, was für Militärlogistiker, die Deutschland ja zur Drehscheibe in Europa ausbauen wollen, für die NATO bislang durchaus Schweiß auf die Stirn trieb. Nun soll es da einheitliche Regeln geben, was nicht heißt, dass in Sachen Drehscheibe damit sämtliche Arbeit erledigt wäre. Zum Schluss noch der vielleicht ja nutzerfreundliche Hinweis, dass Militärkolonnen auf Autobahnen grundsätzlich auch überholt werden dürfen. Nur sich in die Kolonne einzureihen, das soll nicht erlaubt sein, denn eine Kolonne gilt, wusste ich bislang so auch nicht, hätte mich aber vermutlich trotzdem da nicht eingereiht, verkehrsrechtlich als genau ein Fahrzeug.
Ein XXL-Transport. Danke, Kai.
Gerne.
Und damit kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunkt bei Streitkräfte und Strategien. Wir schauen uns an, wie sich die Kriegsführung in der jüngsten Vergangenheit einerseits deutlich verändert hat, ausgelöst durch technische Entwicklung, und was andererseits nach wie vor gleich geblieben ist. Meine Kollegin Julia Weigelt hat dazu recherchiert und sitzt jetzt bei mir im Studio. Hallo Julia.
Moin Moin.
Du hast dich bei deinen Recherchen auf einen Aspekt konzentriert, und zwar den der kinetischen Kriegsführung. Das klingt für manche vielleicht erstmal nach Physikunterricht. Erklär doch zu Beginn mal, was ist damit genau gemeint?
Ja, kinetische Kriegsführung, damit ist gemeint der Einsatz von Waffen, Munition, Sprengstoffen oder Raketen, also alles, was buchstäblich Wucht oder Bewegung ins Gefecht bringt. Dazu gehören mal ein paar Beispiele, sowas wie Artillerieangriffe, Drohnenschläge, Panzergefechte oder auch sowas wie Infanteriekämpfe.
Kinetische Kriegsführung ist also das Gegenteil von hybrider Kriegsführung, über die wir ja hier immer wieder sprechen, also Cyberangriffe, Desinformation, Einflussnahme auf Wahlen und so weiter?
Könnte man fast denken, ne? Und gleichzeitig ist es so, kinetische Kriegsführung ist ein Baustein hybrider Kriegsführung. Also hybride Kriegsführung generell nutzt kinetische Gewalt gezielt und eingebettet in ein größeres strategisches Konzept.
Okay, dann lass uns auf den technischen Fortschritt schauen. Was sind denn die Neuerungen auf den Schlachtfeldern?
Also von der technischen Seite her betrachtet sind zwei Sachen sogenannte Game Changer, also Elemente, die die Kriegsführung wirklich stark verändert haben. Das sind einerseits Drohnen und andererseits die Nutzung von künstlicher Intelligenz bei der Datenverarbeitung in Echtzeit. Und das gilt sowohl für die Aufklärung, also herauszufinden, wo der Gegner ist und was er macht, als auch für Angriffe. Also Drohnen und KI als Hauptauslöser. Und was sind die Auswirkungen? Die Auswirkungen sind eine erheblich dynamischere und adaptivere Operationsplanung. Also was bedeutet das? Die Überlegungen, welche Waffen, welche Soldatinnen und Soldaten eingesetzt werden, wo die kämpfen sollen, was sie da erreichen sollen, ab wann die sich wieder zurückziehen sollen, ne? Das ist alles so Operationsplanung. Und solche Pläne müssen jetzt halt deutlich schneller gemacht werden und schneller auch angepasst werden.
Wenn man als kriegsführende Partei Erfolg haben will. Das haben wir auch ein bisschen im Ukraine-Krieg gesehen, wie wichtig das ist, im entscheidenden Moment dann schnell
Absolut.
Zu sein.
Absolut, genau. Und ich habe darüber gesprochen mit Shelby Maggett vom US-Think Tank Atlantic Council. Sie ist die stellvertretende Direktorin des dortigen Eurasia-Centers. Und sie reist auch immer wieder selber in die Ukraine, hat mir auch erzählt, sie hat da schon einige Nächte auch bei Luftalarm in Bunkern verbracht und spricht dort halt mit allen möglichen Beteiligten, also mit Militärs, Politik und auch Zivilgesellschaft und Wirtschaft.
Also eine Art 360-Grad-Blick. Sie kann die Lage aus allen möglichen Perspektiven nachempfinden. Und was ist Ihrer Meinung jetzt das Neue unter diesen Voraussetzungen?
Ja, also mich hat es schon ganz schön überrascht, um ehrlich zu sein, dass Maggett jetzt als ersten und wichtigsten Punkt genannt hat für den militärischen Erfolg, wie wichtig schnelles Lernen ist. Also ich meine, einerseits liegt das auf der Hand, ja, also wenn sich jetzt Drohnentechnik zum Beispiel alle 2 Wochen verändert, dass dann Armee und Industrie auch alle 2 Wochen darauf irgendwie reagieren müssen, ne? Nur damit das eben möglich ist, braucht es eine funktionierende Feedback- und Fehlerkultur.
Also erstmal sogenannte Soft Skills, die über die Hard Skills, also Fachkompetenz, hinausgehen. Hast du mal ein Beispiel dafür?
Ja, erstmal, also ich kenne diese Kategorien, ne, so Soft Skills, Hard Skills. Ich bin nicht so ganz glücklich damit, weil zwischen den Zeilen lesen da manche vielleicht so eine Art Priorisierung rein. Also im Sinne von Hard Skills sind das Wichtige. Und Soft Skills sind dann sowas wie eine Kür, ja, so das nett zu haben, wenn man vielleicht irgendwo nur ein bisschen Zeit oder Energie übrig hat. So hast du es wahrscheinlich auch gar nicht gemeint, nur
Soft Skills und Hard Skills sind für mich gleichberechtigt und gleich wichtig, also um das klar zu sagen.
Das ist gerade der Punkt, den die Analystin ja gemacht hat. Ohne eine funktionierende Feedback- und Fehlerkultur ist militärischer Erfolg kaum möglich in so einem dynamischen Kriegsgeschehen. Und das Beispiel, was du gemeint hast, also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Drohnenpilotin bin und eine Drohne nicht mehr nutzen kann, weil der Gegner eben jetzt ja die Funkverbindung mit einer neuen Technik stört, dann brauche ich halt zum einen ein schnelleres Feedback-System, dass mein Feedback also in wenigen Stunden zu dem Drohnenproduzenten kommt. Also sowas wie jetzt 5-Jahrespläne oder so, das funktioniert dann nicht mehr. Und das Zweite ist, ich brauche auch psychologische Sicherheit. Also wenn ich jetzt damit rechnen muss, dass mein Vorgesetzter mich anschreit und runtermacht, weil es ja alles meine Schuld ist, weil ich zu dumm bin zum Drohnensteuern, weil Frauen eh nichts auf dem Schlachtfeld verloren haben, dann überlegen sich halt die Betroffenen ganz genau, will ich wirklich dieses Feedback geben? Und von solchen Beleidigungen erzählen zum Beispiel ukrainische Drohnenpilotinnen auch immer wieder. Ich habe da ein paar Berichte dazu gelesen. In einem Bericht wird eine Pilotin zitiert, dass ihr ein Kollege die Kontrolle über ein Drohnensystem einfach entzogen hat, mit der Bemerkung, das sei halt kein Job für eine Frau. Eine andere ukrainische Soldatin berichtet von Offizieren, die ihr ins Gesicht sagten, sie hätten kein Vertrauen in Frauen im Militär. Ja, und solche Aussagen, die lähmen halt den Informationsfluss und damit letztlich die Effektivität der Truppe. Und dann gebe ich halt dieses Feedback vielleicht ein paar Mal und irgendwann gebe ich es halt nicht mehr oder nicht mehr so klar oder ich versuche es jemand anderen in die Schuhe zu schieben. Und wie wichtig diese Feedback-Kultur ist, heute mehr denn je, das sagt auch die Analystin Shelby Maggett.
In Kiew habe ich mit einem ukrainischen Soldaten zu Abend gegessen, der noch am Morgen an der Front war. Er kam zurück, um den Geburtstag seines Kindes zu feiern. Beim Abendessen erklärte er mir, dass er heute auch mit einigen Ingenieuren und Analysten gesprochen hat über das, was mit den Drohnen seiner Einheit gerade nicht funktioniert. Und dann würden sie es optimieren und herausfinden, was zu beschaffen ist. Und die einzelnen Brigaden sammeln selbst Spenden, um einiges von dem, was sie brauchen, selbst zu kaufen.
Und Megit hat mir dann auch noch erzählt, bei diesem Abendessen, da wäre auch noch so ein Ex-Pentagon-Beamter, also aus den USA, dabei gewesen. Und der hätte dann auch gesagt, also wenn er sich vorstellt, so ein Gespräch im Pentagon zu führen, das würde gar nicht gehen, weil er dann wirklich in Papierkram ersticken würde. Und auch Megit hat mir gesagt, sie glaubt, wenn die Ukraine dieselben Schwierigkeiten hätte, wie wir sie jetzt in Deutschland haben oder wie es sie auch in den USA gibt, was Beschaffung und Entwicklung von Ausrüstung angeht, dass die Ukraine dann längst nicht so erfolgreich sein könnte.
Ja, das leuchtet ein. Wenn du gerade von Feedbackkultur gesprochen hast und psychologischer Sicherheit, zum Beispiel in Teammeetings, dass man also nicht ausgelacht wird, wenn man mit neuen Ideen kommt, das ermöglicht ja auch eine Menge Kreativität, oder?
Absolut, ja. Also Kreativität. Bei dem Wort denken manche Menschen vielleicht so, ja, das ist vielleicht was für Künstler oder so, aber es hat doch mit dem Militär nichts zu tun. Und spätestens im Krieg gegen die Ukraine sehen wir halt, das ist überhaupt nicht so. Ne? Also Kreativität ist hier die Basis von Kriegstüchtigkeit. Wenn man mal sich anschaut, wie die Ukraine zum Beispiel die russische Schwarzmeerflotte ausgeschaltet hat, ja, ohne selbst eine eigene Flotte zu haben. Die haben ja teilweise so Jetskis umgebaut. Ne? Es gibt zwar so von Moskau verbreitete Narrative, die unterstellen, die Ukraine hätte das gar nicht alleine gemacht. Da wären bestimmt noch so US-amerikanische Soldaten oder so vor Ort gewesen, aber dafür gibt es keine Belege. Und ein zweites Beispiel nochmal für Kreativität in der kinetischen Kriegsführung, das ist diese ukrainische Operation Spinnennetz, die es ja jetzt kürzlich gab. Ne? Am 1. Juni flog die Ukraine ja zeitgleich Drohnenattacken gegen 4 russische Militärflughäfen. Da sind laut Ukraine mehr als 40 russische Bomber und andere Flugzeuge getroffen worden. Und diese Drohnen, die waren ja versteckt in den Dächern von kleinen Fertighäusern.
Hatten wir ja auch darüber berichtet hier in Streitkräfte und Strategien. Ja, und auf die Idee, solche Tiny Houses quasi zur Waffe zu machen, da muss man ja auch erstmal drauf kommen.
Also ich wäre da nicht drauf gekommen. Und man braucht halt wirklich, um auf solche Ideen zu kommen, auch so kreativ Techniken, ne? Wie zum Beispiel Wargaming oder Peacegaming. Also das sind größtenteils Brettspiele, in denen man sich dann in so unterschiedliche Rollen auch mal reinversetzt. Darüber hatten wir hier bei Streitkräfte und Strategien auch schon mal einen Beitrag. Und auch die Analystin Megit befürwortet das.
Wir brauchen noch viel mehr von solchen kreativen Taktiken, vor allem wenn unsere bisherigen Taktiken dem Gegner bekannt sind und man sich mit ihm in einem jahrelang dauernden Konflikt befindet. Wer sich nicht weiterentwickelt, stirbt.
Ja, und wenn man dann halt wirklich so eine neue Idee hat, auf die wirklich gekommen ist, dann braucht man halt Vorgesetzte, die das nicht sofort killen. Ja, im Sinne von, das haben wir ja noch nie so gemacht. Und in vielen westlichen Armeen fehlt halt laut Megit diese Bereitschaft, solche neuen experimentellen Ansätze zu wagen, eben aus Angst vor dem Scheitern.
Also Kreativität, Fehlerkultur, psychologische Sicherheit, das sind Faktoren, die auf den Schlachtfeldern von heute besonders wichtig sind oder wichtig geworden sind. Was hast du noch rausgefunden?
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der technische Teil von Kommunikation und da geht es um Satellitentechnik. Das sind einerseits Aufklärungssatelliten, also die Fotos machen, ne, Echtzeitbilder für eine möglichst präzise Zielerfassung. Und dann gibt es auch noch Elon Musks Starlink, also dieses Satelliteninternet, das hält halt die Kommunikation aufrecht, auch unter Beschuss. Und Hauptlieferant für die Ukraine sind da halt die USA. Allerdings sind die halt kein verlässlicher Partner mehr, hat mir die Analystin Megit gesagt. Und das hat halt Folgen.
Ich denke, dass die Politisierung von Aufklärungsergebnissen unter Verbündeten sehr gefährlich ist. Aber die USA haben das gemacht mit der zwischenzeitlichen Einstellung ihrer Ukraine-Hilfen. Ich war in der Ukraine in der Zeit und als Ukrainer direkt danach nach Washington kamen, sprachen sie darüber, dass die Einstellung der Hilfe in vielerlei Hinsicht wehtat, keine Waffen und kein Geld zu bekommen. Aber keine Aufklärungsergebnisse mehr zu bekommen, war sofort spürbar. Auch beim Schutz der Zivilbevölkerung vor Luftangriffen. Jemand sagte mir, wissen Sie, Sie haben uns keine Informationen mehr gegeben und wir konnten unsere Kinder nicht mehr schützen, als sie in ihren Betten schliefen. Ich denke, das war wirklich eine schreckliche Entscheidung der USA. Und gleichzeitig müssen sich die Ukraine und unsere Verbündeten darüber im Klaren sein, dass das wieder passieren könnte. Das heißt, sie müssen diese Fähigkeiten selbst verstärkt aufbauen. Und dazu gibt es in Europa ja Bemühungen.
Also Drohnen, künstliche Intelligenz und Satelliten haben den Krieg grundlegend verändert. Gleichzeitig bleibt manches auch gleich auf den Schlachtfeldern. Und das sind vor allem die düsteren Konstanten des Krieges, richtig?
Absolut richtig, Stefan. Also Krieg bleibt grausam. Leid, Tod, Verletzungen und psychische Belastungen gehören weiterhin zum Krieg. Es gibt immer noch diesen Stellungskrieg mit umfangreichen Grabensystemen. Es gibt den Einsatz von chemischen Kampfstoffen durch russische Truppen. Es gibt diesen massiven Einsatz von Artillerie, den wir auch aus früheren Kriegen kennen. Und trotz der jetzt beschriebenen ukrainischen Kreativität bleibt dieser russische Personal- und Munitionsvorteil halt immer noch relevant. Und dann ein anderer Punkt, das Thema Antipersonenminen. Da gab es ja und gibt es auch internationale Bemühungen, solche Minen zu verbieten, etwa mit dem Antipersonenminenvertrag der sogenannten Ottawa-Konvention von 1999. Allerdings steigen da einige Staaten inzwischen wieder aus diesem Vertrag. Finnland hat das gerade beschlossen, vorher auch schon die baltischen Staaten, ne, also die Nachbarländer von Russland. Begründung, sie wollen sich gegen einen möglichen Angriff Russlands besser verteidigen können. Und ja, Antipersonenminen, die Ukraine ist inzwischen das weltweit am stärksten verminte Land und das auch als Waffe gegen Zivilisten.
Es gibt den militärischen Einsatz von Minen, aber auch Minen, die Russland in zivilen Gebieten gelegt hat. Ich war gerade in einem Minenräumungszentrum in Mykolaiv, wo sie Minen entfernt haben aus den Häusern in den ehemals besetzten und dann befreiten Gebieten. Da waren Minen in einem Klavier, in einem Teddybär, auf dem Ackerland, um Hunger als Kriegswaffe zu nutzen. Russland wirft Streubomben aus niedriger Höhe ab und missachtet damit völlig das Völkerrecht, aber das ist ihnen egal. Vielleicht ist es sogar das Ziel, ukrainische Zivilisten zu töten. Es ist also eine Terrorkampagne, bei der auch Minen eine Rolle spielen. It's a terror campaign and the mines
have a role to play there. Ja, und ich meine, ich versuche mir das halt zwischendurch immer mal wieder auch mal vorzustellen. Wie ist es, wenn jetzt eine ukrainische Familie den Krieg überlebt hat, ihr Zuhause noch steht, die Familie kommt nach jahrelanger Flucht wieder nach Hause, die Mutter will diesen Moment feiern, mit einem Klavierstück zum Beispiel, und beim Öffnen des Deckels explodiert dann so eine Mine, ja? Und ich versuche mir auch umgekehrt mal vorzustellen, wie ist es eigentlich, wenn so ein russischer Offizier sich so sehr von seiner Menschlichkeit abtrennen kann, seinen Soldaten zu befehlen, Minen in Teddybären zu verstecken? Oder auch, was ist denn da mit diesem russischen Soldat, der das gemacht hat? Was muss der denn alles unternehmen, falls er den Krieg überlebt und wieder zu Hause ist, um diese Vorstellung dann zu verdrängen, ne? Dass so ein Kind, vielleicht so alt wie seins, diesen Teddy dann mal aufhebt und wirklich so zerfetzt wird? Und wenn ich mir das alles so vorstelle, dann frage ich mich halt, weil wir ja auch immer wieder mal über Frieden reden, ne? Was können wir machen, damit es irgendwann mal wirklich einen stabilen Frieden in der Ukraine gibt? Wie viel emotionale Arbeit ist da auf beiden Seiten nötig, dass irgendwann in Jahren, vielen Jahren wahrscheinlich, beide Seiten ihre eigene Menschlichkeit und die des ehemaligen Gegners sehen können, ja, die solche Sachen gemacht haben, damit es wirklich so einen nachhaltigen Frieden geben kann. Und ich sehe halt, wie weit wir da gerade noch entfernt sind, wenn ich mir das alles so angucke.
Und um solche Kriegsverbrechen zu verhindern in der kinetischen Kriegsführung, sowas wie gezielte Angriffe auf die Zivilbevölkerung, gibt es ja eigentlich das Völkerrecht. Welche Rolle spielt das eigentlich noch?
Ja, könnte man sich fragen, ne? Also wenn man sich zum Beispiel mal diese ukrainische Operation Spinnennetz anschaut, ne, mit den Drohnen und den Tiny-Häusern, diese Drohnen, die wurden ja zum Beispiel nur auf militärische Einrichtungen gelenkt, obwohl die Ukraine damit ja auch zivile Kraftwerke oder Stromleitungen in Russland hätte angreifen können, was die russische Armee umgekehrt ja regelmäßig tut in der Ukraine. Also da wird sich an das Völkerrecht gehalten, aber Umgekehrt, insgesamt muss man wohl sagen, dass der Rückhalt für solche internationalen Vereinbarungen wohl ziemlich bröckelt. Das sagt zumindest Matthias John. Er ist Rüstungsexperte bei Amnesty International in Deutschland. Und er erinnert auch nochmal, dass der Krieg gegen die Ukraine zwar vor unserer Haustür ist, ne, und damit auch häufiger Teil eben unserer Berichterstattung. Und gleichzeitig gibt es aktuell aber auch noch rund 60 weitere Kriege weltweit.
Aktuell auch wieder in der Demokratischen Republik Kongo im Osten, wo es massive Vorwürfe gegen diese M23-Miliz gibt, da in großem Umfang gegen humanitäres Völkerrecht und Menschenrechte zu verstoßen. Wir sehen es in Myanmar beispielsweise, wir sehen es in der Zentralafrikanischen Republik oder wir sehen es auch in Lateinamerika bei dem immer noch andauernden Konflikt in Kolumbien zwischen den Aufständischen und der Regierung. Also wir können einmal um den ganzen Globus gehen, durch diese ganzen fast 60 Kriege und Konflikte, die dort bestehen, und finden dort überall zunehmend solche Verstöße. Und ich glaube, eine der Ursachen ist eben auch, dass es eine zunehmende Missachtung der internationalen Regeln einfach gibt. Also wenn beispielsweise die US-amerikanische Regierung aus dem Internationalen Strafgerichtshof aussteigt oder jetzt auch die ungarische Regierung und andere, dann verlieren wir immer mehr diese regelbasierte Grundlage auch in Kriegen und Konflikten. Und ich glaube, da muss angesetzt werden, um das wieder ins Lot zu bringen.
Und mit diesem globalen Blickwinkel, also auch über den Krieg gegen die Ukraine hinaus, fasst John jetzt nochmal zusammen, was seiner Ansicht nach bei der kinetischen Kriegsführung gleich geblieben ist und was neu ist, zum Beispiel im Kongo.
Das ist so einer von diesen Bürgerkriegen, wo wir das sehen, was wir früher in den Kriegen gesehen haben, also diese sogenannten alten Realitäten. Es ist völlig dereguliert. Menschenrechte, humanitäres Völkerrecht spielen fast überhaupt keine Rolle. Wir sehen da ganz verstärkt, dass geschlechtsspezifische Gewalt als Kriegswaffe verwendet wird, dass Hunger- und Zwangsvertreibung als Kriegswaffe verwendet wird, dass es auch dort eben gezielte Angriffe auf die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur gibt. Dann aber eben auch Entwicklungen, wie wir sie in der Ukraine sehen, völlig ungehemmte Angriffe mit Artillerie oder dummen Bomben oder angeblich präzisen Bomben auf die Zivilbevölkerung, auf zivile Infrastruktur. Und da sehen wir schon die ersten Entwicklungen, die neuen Realitäten in den aktuellen Kriegen, weil eine sehr große Bedeutung Drohnen und ja, automatisierte Systeme dort haben.
Also auch hier Drohnen und künstliche Intelligenz als Game Changer. Wie beschreibt Matthias John das denn? Welche Auswirkungen hat die neue Technik auf die kinetische Kriegsführung?
Ja, John nimmt da das Beispiel Israel und der Krieg in Gaza. Die israelische Armee entwickelt und nutzt Drohnen und KI ja seit Jahren sehr intensiv. Und die KI-Anwendung Lavender zur Zielbestimmung, die sieht John sehr kritisch.
Da sind wir auf einem Weg, und das sehen wir als Amnesty mit großer Sorge, wo es hingeht, weg von der Automatisierung hin zur autonomen Kriegsführung, hin dazu, dass Menschen nur noch als Datenpunkte betrachtet werden, dass es überhaupt keine menschliche Verantwortung am Ende mehr gibt. Und das ist ja auch jetzt wahrscheinlich schon so in Gaza, weil diese Systeme sollen zwar immer noch eine menschliche Kontrolle haben, aber die Menschen, die das kontrollieren sollen, haben so wenig Zeit, tatsächlich zu überprüfen, ob dort unangemessen zivile Opfer oder ob das Ziel tatsächlich erkannt worden ist, und dann eher mal schnell die Waffe auslösen.
Also es gibt zum Beispiel Berichte, dass diese KI Lavender eben Zehntausende Menschen als Ziele benannt hat. Und israelische Soldatinnen und Soldaten haben dann berichtet, dass sie so 20 Sekunden haben, über den Tod jedes Menschen nachzudenken. Und das bei Dutzenden Menschen jeden Tag. Und da haben dann selbst die Soldaten gesagt, da hätten sie jetzt nicht so den Mehrwert drin gesehen, dass sie quasi nur Todesurteile abgestempelt haben. Und ja, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, wie wichtig es ist, eben die Menschlichkeit in anderen zu sehen, selbst wenn sie grauenhafte Taten vollbracht haben, um zu einem nachhaltigen Frieden irgendwann zu kommen. Und wenn man jetzt durch die Software Menschen eben nur noch als Datenpunkte zu sehen bekommt, dann kann das natürlich sehr stark dazu beitragen, die Menschlichkeit wirklich von anderen so auszublenden.
Das klingt nach einem düsteren Trend und so, als ob zu den bekannten Grauen des Krieges inzwischen vor allem neue dazugekommen sind. Gibt es denn auch irgendwo Grund zur Hoffnung?
Ja, also trotz aller Rückschritte hat tatsächlich Jon auch Hoffnung, etwa wenn es um ein zunehmendes Bewusstsein für die Regulierung von künstlicher Intelligenz geht. Und ich habe auch nochmal nachgelesen bei der Nichtregierungsorganisation European Center for Constitutional and Human Rights. Die sagen, Grund zur Hoffnung gibt im Bereich Völkerrecht, dass der Internationale Gerichtshof, das ist ja die Institution, die sich mit Streitigkeiten zwischen Staaten befasst, dass dieser Internationale Gerichtshof eben zunehmend zur Streitbeilegung angerufen werde. Das trage schon mal zur weltweiten Legitimität und Anerkennung eben bei. Und auch der Internationale Strafgerichtshof, der ist ja zuständig für die Verfolgung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Auch der habe im vergangenen Jahr eine Rekordzahl an Haftbefehlen ausgestellt. Darunter war auch die Verhaftung und Überstellung des ehemaligen philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte im März. Und solche Entwicklungen, die können schon etwas Hoffnung machen bei einem Thema, das, und das hast du schon gesagt, insgesamt halt schon ganz schön düster ist.
Das ist es. Vielen Dank, Julia Weigelt, für deine Recherche. Und weiterführende Links dazu haben wir wie immer in die Shownotes gepackt. Danke, Julia.
Gerne.
Und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, über Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich für heute Kai Küstner aus dem Homeoffice in Dakar, Senegal.
Und aus dem heute mal heißeren Hamburg, Stefan Niemann.
Ich bin mir gar nicht so sicher, Stefan, ob es bei euch wirklich heißer ist. Das erreicht hier teilweise in der Sonne Temperaturen, da kommt ihr, glaube ich, nicht ran. Aber ich will das auch nicht kleinreden, was ihr da gerade in Deutschland durchmacht. Wer jedenfalls zum Abkühlen gerne weiter Podcasts hören will, dem empfehlen wir eine spannende Folge von 11KM. Das ist der Tagesschau-Podcast. Es geht um künstliche Intelligenz und den Einsatz im Krieg, um Drohnen, Start-ups und die neue Verteidigung. Den Link packen wir euch in die Shownotes.
Wusstet ihr, dass der tiefste messbare Punkt der Erde 11 Kilometer unter dem Meeresspiegel liegt? Und so tief tauchen wir mit euch ab. Bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Im übertragenen Sinne natürlich nur. Hi, mein Name ist David Krause.
Und ich bin Elena Kuch. David und ich, wir sind die neuen Hosts von 11KM. Im Podcast nehmen wir euch Montag bis Freitag mit. In ein Thema, in aller Tiefe.
Warum ist Plastik schädlicher fürs Klima als Fliegen? Wieso schickt Russland Wegwerfagenten nach Deutschland? Und wie will die neue Bundesregierung die Wirtschaft wieder in Schwung bringen? Wir nehmen euch mit ins Geschehen und erzählen euch die komplexen Zusammenhänge hinter diesen Themen.
Jeden Wochentag hört ihr bewegende Recherchen und spannende Geschichten, erzählt von Journalistinnen der ARD, die weltweit im Einsatz sind.
Seid dabei, 11KM, der Tagesschau-Podcast. Montag bis Freitag in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr gerne Podcasts hört.